Liebe Gemeinde, sicher kennen Sie die lustigen Einführungsszenen aus der Simpsons-Serie. Seit gut 22 Jahren arbeitet Homer Simpson in Springfields berühmtem Kernkraftwerk. In der Einführung jeder Episode ertönt an einem bestimmten Punkt eine schrille Glocke, wenn Homer gerade in seiner Werkstatt steht. Die Szene zeigt Homer Simpson beim Klang der Glocke, wie er nachlässig einen strahlenden Kernbrennstab fallen lässt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem er wirklich das braucht, was seine Pause zur eigentlichen Pause macht, nämlich seinen berühmten Krapfen, den Donut. Den hat er im Kopf, während Homer seinen Brennstab herunterfallen lässt und ein Kollege eine Anzeige anschraubt, die augenzwinkert, nukleare Zwischenfälle notiert oder dokumentiert. Die Tafel, die der Kollege gerade anschraubt, ist darauf ist zu lesen, drei Tage ohne Unfall. Und wie der Kollege raufsteigt auf die Leiter, Sie wissen das sicher, fängt die Leiter an zu kippeln und der Kollege fällt hinüber, während er also diesen dritten Tag anschraubt und Homer Simpson, wie gesagt, in derselben Szene schmeißt gerade seinen Kernbrennstab hin und verlässt den Raum in Gedanken an seinen Donut. So also Homer, ein völlig sorgloser Charakter, ohne die geringste Kenntnis von den Gefahren der Radioaktivität, alles wird ein bisschen heruntergespielt und natürlich ist es, um uns darauf aufmerksam zu machen, welche Gefahren in der Radioaktivität stecken können. Ein unsichtbares Phänomen wie Radioaktivität nehmen wir als weniger real wahr, als ein sichtbares Ereignis wie den Krapfen in der Arbeitspause. Aber für uns unsichtbare Dinge, so argumentiert unser Evangelientext, sind nicht unbedingt weniger wahr oder weniger stark. Wissenschaftler erforschten Radioaktivität um 1900 herum. Viele Forscher starben an der Strahlenkrankheit. Die Sache, die sie erforschten, war zwar nicht sichtbar, aber sie hatte heftige Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Unsichtbare Dinge wie die Strahlung sind weniger überzeugend für uns als sichtbare Ereignisse. Aber unsichtbare Dinge müssen eben nicht weniger mächtig sein. Und sie können auf ihre eigene Weise irgendwann sichtbar werden. Wir sind häufig blind für unsichtbare Dinge. Im Falle von Radioaktivität, wir sehen nicht, wie und warum radioaktive Strahlen unserem Körper schaden. Bevor wir nicht darüber informiert wurden, wissen wir das nicht. Wir wissen nicht, wie Radioaktivität zu spüren wäre. Unmittelbar. Viele der Arbeiter, die in Japan den Fukushima-Reaktor reinigen, sind sich der Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, bei der Reinigung nicht bewusst. Dass die Strahlen unsichtbar sind, trägt entscheidend zur Verdrängung der Auswirkungen der Radioaktivität bei. Und manche Arbeiter sind wahrscheinlich ebenso ahnungslos wie Homer Simpson. Unsichtbare Dinge sind weniger überzeugend als die sichtbaren. Sie sind aber nicht unbedingt weniger wahr. Andere Beispiele sind die Emissionen in unserer Luft. Schwefel, Asbest, Staub. In den meisten Fällen sehen wir sie nicht. Aber deswegen sind sie doch nicht weniger real, sondern beeinflussen unsere Lungen, wie wir wissen. Oder denken Sie an das Blei oder das Quecksilber im Thunfisch, den wir essen, während wir es nicht sehen oder schmecken. Diese Schwermetalle sind ebenso real wie die unsichtbaren Antibiotika in unserer Milch, die genetischen Manipulationen unserer Sojabohnen oder die Kohlenstoffemissionen unserer Flugzeuge. Denken Sie nur einmal darüber nach. Wie würden wir uns fühlen, wenn unsere Flugzeuge einen schwarzen Streifen in der Luft hinter sich zögen, statt der dekorativen weißen, flaumigen Streifen aus der kondensierten Luft hinter sich in den Himmel zu zeichnen? Ich bin sicher, uns allen würde viel stärker unsere destruktive Haltung bewusst, wenn wir Flugzeuge benutzen. Wenn unser Kohlendioxidausstoß sichtbar wäre, wie er in der Stratosphäre verdunstet und langsam die Ozonschicht, die unseren Planeten Erde schützt vor der Strahlung aus dem Weltraum, auflöst. Wenn das sichtbar wäre, ich bin sicher, jeder und jede von uns wäre viel mehr besorgt, wenn er oder sie mit dem Flugzeug fliegt oder mit dem Auto fährt oder anders wie Kohlendioxid erzeugt. Im heutigen Evangelium, genannt nach dem Thomas, dem Zwilling, kämpft Thomas mit der Unsichtbarkeit des auferstandenen Christus. Wenn ich nicht die Nägel male sehe und mit meinem Finger in die Male der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, werde ich nicht glauben. Eine unsichtbare Sache ist weniger überzeugend als sichtbare Beweise. Zu Thomas und zu uns allen sagt Jesus gegen diesen Trend: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Dieser Satz wird häufig aus dem Kontext gerissen. Ich habe das selbst gerade so getan und ihn auf die Radioaktivität, auf die CO2-Emissionen oder auf andere chemische Bestandteile unserer Lebensmittel angewandt. Das ist nicht ganz ungefährlich. Die richtige Verwendung dieses Satzes innerhalb des Evangeliums ist entscheidend. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Um Missverständnisse zu vermeiden, am Ende eines Geschäftsjahres stehen wir alle vor den Bilanzen in all ihrer Nüchternheit. Hier geht es nicht darum, dass wir das Geschriebene nicht ernst nehmen, aller selig sind, die wir nicht sehen, sondern glauben. Sondern hier kann dieser Satz nicht angewandt werden. Wir müssen es natürlich ernst nehmen, wir können es nicht wegdiskutieren, als ob es eine höhere Zahlenhexerei gäbe, eine höhere Form von Mathematik. Hier gilt dieser Satz nicht hinsehen und sich kein X für ein U vormachen lassen. Das ist hier entscheidend. Oder, um einen anderen Missbrauch des Satzes anzuführen, am Ende eines Semesters, für mich als Professor, kann ein Student nicht plötzlich kommen und zu mir sagen: Selig, Herr Professor, sind die, die glauben und nicht sehen. Die wissenschaftliche Arbeit der Studierenden muss sichtbar sein. Und klar, Argumente müssen eine Hypothese untermauern mit sichtbarer Evidenz. Die geschriebene Seminararbeit muss real sein und alle Versuche, so zu tun, als gäbe es unsichtbare akademische Arbeiten, sind unrealistisch und wir weisen sie zurück. In der Wissenschaft zählt nur, was sichtbar ist. Der richtige Rahmen dieses Wortes, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, ist eine spezifische kommunikative Situation, wie wir sie gerade gehört haben bei der Evangelienlesung. Es ist der Glaube und das Vertrauen in den auferstandenen Christus. Liebe Gemeinde, das ist ein zentraler Schritt in unserem Glaubensleben. Der Glaube an die Auferstehung Jesu, ohne sie zu sehen. Unser Evangelium stellt sichtbare Wahrnehmung der Wunden des auferstandenen Christus dem Zeugnis der Jünger gegenüber, entgegen. Thomas Problem war das Misstrauen gegenüber seinen Schwestern und Brüdern im Glauben, unsere Schwestern oder Mütter und Väter im Glauben. Thomas kommt im Evangelium nur bei Johannes vor. Dort ist er dieses personifizierte Misstrauen gegenüber der Tradition der Schwestern und Brüder der Jünger. Ich glaube euch nicht, dass er auferstanden ist. Wenn ich nicht die Zeichen der Nägel sehe und mit meinem Finger in die Male der Nägel und meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. An was sollten wir glauben, da wir den auferstandenen Jesus nicht sehen? Thomas macht dies unmissverständlich klar, was das Evangelium des Johannes fordert, was Glauben bedeutet. Im Vertrauen auf die Botschaft, die andere uns gegeben haben, an den auferstandenen Glauben. In dieser Erzählung des Johannes ist das leere Grab nicht Beweis genug. Noch ist es aber der sichtbare Leib des auferstandenen Christus. Es ist das Zeugnis der Jünger, die Christus schon gesehen haben, den Auferstandenen. Ihr Zeugnis genügt. Das ist alles, was wir haben. Und es ist das, dem wir allein trauen können und auf das allein wir uns beziehen können. Das Evangelium nimmt eine klare Position gegen alles Lesen im Buch der Natur ein. Es ist nicht das leere Grab allein, es ist das Zeugnis der Jünger. Für uns das Zeugnis unserer Väter und Mütter im Glauben, dass wir ein Evangelium haben, dass sie ihm begegnet sind, auf das wir unseren Glauben an die Auferstehung stützen. Das ist ähnlich, wie wenn Sie an den Ort eines Massengrabes gingen, ohne zu wissen, wo Sie sind. Vielleicht interpretierten Sie sogar fälschlicherweise den Ort als wunderschönen, idyllischen Ort. Natur kann tückisch sein, wenn es um Offenbarung geht. Wir haben nicht nur das leere Grab, sondern wir haben die Aussage, dass Jesus auferstanden ist, von seinen Jüngern und Jüngerinnen überliefert. Was wir hören müssen, das sind die Geschichten der Mütter und Väter im Glauben, ihr Wort des Lebens, das Evangelium, die Geschichte des nun auferstandenen Christus. Sehen wir uns diesen kurzen Dialog zwischen Thomas und Jesus noch einmal genauer an, dann wird noch einmal deutlicher, worum es geht, ob bei dieser Betonung des Wortes. Der Auferstandene ist den Jüngern schon erschienen und zweimal hat er ihnen den Frieden zugesprochen. Friede sei mit euch, Eirene Dymin im Griechischen. Und dann, im ersten Mal, ich werde gleich noch darauf eingehen, redet er über die Vergebung der Sünden, die er an die Jünger weitergibt, mit dem Heiligen Geist verbunden. Aber hier, wenn er zu Thomas redet, wenn Thomas Jesus begegnet, dann wiederholt Jesus zum dritten Mal, Friede sei mit euch. Und dann fordert er Thomas auf, leg deinen Finger hierher, sieh auf meine Hände und nimm deine Hand und verleg sie in meine Seite und sei nicht zweifelnd. Bemerkenswert ist, Thomas wird keine dieser vier Handlungen tun, zu denen Jesus ihn auffordert. Es wird nicht einmal erwähnt, dass Thomas gesehen hat. Das wird vorausgesetzt. Was folgt, ist stattdessen Thomas knappes Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Als ob er das fühle in diesem Moment. Die Diskrepanz zwischen dem Befehl Jesu, vier Handlungen, leg deinen Finger hierher, sieh auf meine Hände, nimm deine Hand und leg sie in meine Seite. Die werden alle nicht ausgeführt, sondern das Glauben geschieht in diesem Kern, in dieser kurzen Passage, in dem Moment, als er Jesus begegnet und weiß, dass die Brüder und Schwestern recht gehabt haben, er ist auferstanden. Für Thomas und für alle anderen gilt, um an den auferstandenen Christus zu glauben, müssen wir nur auf das Wort hören, das Christus spricht, das Christus durch seine Jünger spricht. Dies ist einer der letzten Auftritte des auferstandenen Christus im Evangelium des Johannes. Und tatsächlich tut er nichts, er redet noch einmal sehr kurz. Johannes 20 widerruft damit nicht Jesu irdisches Dasein, vielmehr verweist es auf das Ende des irdischen Daseins. Also Jesus, als er auferstanden ist, vollbringt keine Handlungen, sondern er weist noch einmal zurück auf die Zeit, als er unter ihnen war. Jetzt, wenn der Auferstandene kommt, nur mit einer Botschaft, mit einem Wort, so wie Thomas glauben muss auf das Wort der Jünger und wie wir gerufen sind zu glauben auf das Wort des Evangeliums, das uns von Christus berichtet, von seiner Auferstehung. Also der irdische Jesus wird nicht widerrufen, aber der auferstandene Jesus weist auf das Wort hin, das gesprochen wurde von ihm selbst und von den Jüngern. Johannes bestärkt uns also in dieser Episode zum Vertrauen in die Auferstehung Jesu. Ich verstehe Thomas dabei nicht als das Symbol eines blinden Glaubens an Jesus. Vielmehr ist die Geschichte über den untreuen Thomas ein Hinweis, unsere Textzeugen ernst zu nehmen. Was die Auferstehung anbelangt, da ist das Wort von den Jüngern wegweisend. Diese Worte sind für uns wichtiger als das Sehen des ehemals geschädigten Körpers des auferstandenen Christus. Thomas will sehen und berühren, aber er soll den Glauben an das Wort lernen. So lässt sich das zusammenfassen. Die Lesungen unseres Sonntags weisen in diese Richtung der Bezeugung der Auferstehung durch das Wort. Dabei gehen sie zurück in der Zeit und sagen, ja, diese Auferstehung ist uns doch nicht erst von den Jüngern mitgeteilt worden, sondern darauf weisen doch schon ganz andere Erzählungen aus unserer biblischen Tradition hin. Darauf weist doch schon Psalm 16 hin, in dem David davon redet, dass der Herr immer da vor seinen Augen sein wird. Der Herr wird immer da vor meinen Augen sein, steht er mir zu Rechten, so werde ich nicht wanken. Und er wird seinen Heiligen keine Verwesung sehen lassen. Das sind schon alles Worte, die diese Auferstehung, von der Jünger erzählen, vorwegnehmen. Deshalb sind sie an unserem heutigen Sonntag ausgewählt worden. Die Auferstehung von den Toten ist kein neues Wort, sondern es ist dort schon gesagt worden. Und wir könnten noch eine andere Wurzel für die Stärke und Wichtigkeit des Wortes in der christlichen Tradition heranziehen, aus meinem Gebiet, aus dem Alten Testament. In Exodus 19, im 2. Moses, im 19. Kapitel, wenn Gott sich Moses offenbart, sieht die Gemeinde, das Volk, gar nichts. Es bleibt unten am Berg stehen. Der Berg ist mit einer Wolke bedeckt und Gott begegnet Mose auf dem Berg, aber das Volk sieht nichts. Es bekommt die Worte gesagt, die Mose vom Berg herunterbringt. Das ist Exodus 19. Niemand darf sich Gott nähern und ihn sehen. Es geht nicht um das Sehen, sondern es geht um das Wort, das Moses hinunterbringt zu den Menschen. In dem Fall das Gesetz. Und genauso fordert uns unser Predigttext auf, glaubt dem Wort, das die von der Auferstehung Jesu, das euch die Jünger überliefert haben. Thomas kann an dieses Wort nicht glauben. Wir haben den Herrn gesehen, er ist auferstanden. Ich glaube es nicht, es sei denn, ich sehe die Nebelmale und ich kann meine Hand in seine Seite legen. Diese Betonung des Wortes im Blick auf die Auferstehung, wohlgemerkt, widerspricht einer zu eng abgebundenen Theologie, die die Offenbarung erwartet durch das, was wir als Natur bezeichnen. Die Natur wird uns nichts sagen von der Auferstehung Jesu. Der Zerfall von allem, was stirbt, und das Aufblühen von allem, was jetzt wächst in dieser Saison am 1. Mai mit dem vielen Regen und dem schönen Wetter, das Stirb und Werde, das wir in der Natur sehen, wird uns nicht dieses Geheimnis des Glaubens enthüllen, das uns die Jünger enthüllen mit ihrem Wort, der Herr ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, das können wir nicht aus der Natur entnehmen. Glaubensbildung, Faith Formation oder Spiritual Formation, wie man hier sagt, ist an diesem Sonntag das Thema. Und es widerspricht aller zu erdhaften Annahmen über die Theologie. Wir vertrauen nicht auf das, was die Leute mit dem komplizierten Begriff Natur meinen. Wenn wir nur auf die Natur angewiesen wären, dann regiert die Angst, wie man sie in den Augen der Tränen in der Maria Magdalena an deren Grab sehen kann. Als sie Jesus mit dem Gärtner verwechselt, bevor sie weiß, dass es Jesus ist, weint sie. Erst die Stimme des Auferstandenen Jesus hilft ihr zu erkennen, dass ihr Herr auferstanden ist. Sie ruft dann, Rabuni, meinen Lehrer. Einschließlich Thomas haben alle Jünger Jesus gesehen, den Auferstandenen. Alle anderen, und da gleichen wir Thomas, glauben an den Auferstandenen Christus aufgrund des Wortes der Auferstehungszeugen. Und dass wir an etwas glauben, was uns andere sagen, dass wir nicht aus der Natur erfahren können, das erfahren wir auch in anderen Zusammenhängen. Manchmal muss ein Wort zu dem kommen, was wir sehen oder vermuten. Heute ist Yom HaShoah, der Holocaust-Gedenktag, den die jüdischen Gemeinden begehen. Eine schreckliche Analogie aus der deutschen Geschichte sind die Gräber von den 6 Millionen Juden, die im Holocaust getötet wurden und die nicht sprechen. Die Sonne kann scheinen heute in Treblinka und Auschwitz, als sei nichts geschehen und wir könnten dort spazieren gehen. Das Schweigen der Gräber würde uns nichts erzählen von dem, was passiert ist. Geschichte wird nur lebendig durch das Wort verbreitet, mündlich oder schriftlich erzählt, gehört. Das leere Grab sagt uns noch nichts. Das Zeugnis der Jünger, Christus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, das sagt uns, was passiert ist. Die Jünger haben von der Begegnung mit Jesus erzählt. Daher wissen wir, warum das leere Grab, das Grab leer, weil er auferstanden ist. Liebe Gemeinde in Naperville, wir bekommen also eine grundlegende Lektion über den Glauben an die Auferstehung gehalten. Fundamental an dieser Lektion ist, dass beide Abschnitte, der über die Erscheinung Jesu vor den 10 Jüngern ohne Thomas mit der Sündenvergebung und der über Thomas gar nicht näher lokalisiert sind. Fundamental, es wird nur gesagt, es war am 8. Tag, das ist für die Thomas-Perikope, gerechnet vom Sabbat auf den 1. Tag und einschließlich des Tages, an dem Jesus auferstanden war. Also Freitag gestorben, Samstag bis Sonntag sind 8 Tage. Am 8. Tag, da das heißt 8 Tage nach seiner Auferstehung. Johannes stellt dieses Geschehen in den Kontext unserer gesamten Existenz als Christen, indem er es einfach nicht lokalisiert, er sagt nicht, wo es geschehen ist. Die Auferstehung Christi und sein Wiedererscheinen auf der Erde sind allgegenwärtig oder haben Relevanz für überall. Sie spielen auf unser ganzes Leben ein. Als Jünger sind wir also dazu berufen, an den auferstandenen Jesus zu glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir leben ja ein treues Leben im Vertrauen auf das Wissen des auferstandenen Jesus Christus. Sind wir bereit, dieses Wort unter anderen weiter zu verbreiten? Oder wollen wir es vergessen, weil unsichtbare Dinge weniger Bedeutung haben als sichtbare? Wie vermeiden wir jene, ist mir doch völlig wurscht, Haltung in unserem Leben, wie sie Homer Simpson an den Tag legt, wenn er mit radioaktiven Brennstäben um sich wirft? Lassen Sie mich versuchen, diese Frage zu beantworten mit dem Evangeliumstext dieses Sonntags. Erstens, Jesus sendet uns auf den Weg in der gleichen Weise, wie er Thomas geschickt hat. Zweimal begrüßt er ja seine Jünger mit dem Friede sei mit dir und das dritte Mal eben Thomas. Erst dann, in Johannes 20, sendet er seine Jünger aus mit den Worten, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch aus. Wenn wir gehen, nehmen wir also seinen Frieden mit zu den Menschen. Was kann das heißen, Jesu Frieden mitnehmen? Shalom im Alten Testament heißt heilsames Erleben, das Erleben einer Ganzheit. Wie bringen wir diese Ganzheit, dieses heilsame Jesu von der Auferstehung in das Leben um uns herum? Ich möchte keine umfassende Antwort geben, aber eine Antwort, die mich bewegt in diesen Tagen. In unseren Tagen, in denen viele unter uns massiv an wirtschaftlichen Situationen leiden, ist das eine Herausforderung. Der Friede im Innern kann manchmal nicht gefunden werden aufgrund verzweifelter Bilanzen. Es ist ein natürlicher Zusammenhang zwischen diesen ökonomischen Schwierigkeiten und dem, was man Depression nennt. Die Suizidrate in der großen Depression ist angestiegen und sie steigt heutzutage an. Wenn wir vom Frieden des Auferstandenen reden, vom Heilsamen des Auferstandenen, dann ist das, denke ich, eine unserer Aufgaben, das Leben zu ermöglichen, gerade für die, die angesichts der Bilanzen keine Hoffnung mehr sehen. Gerade im Blick auf problematische Bilanzen zu suchen, wie der Frieden Christi, den er verheißen hat und den wir mit in die Welt hinausnehmen, zu verwirklichen sei. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir gehen, nehmen wir Jesu Friede, Friede sei mit euch, mit hinaus. Zweitens, Jesus haucht den Heiligen Geist in seine Jünger. Und er gibt den Jüngern die rechtliche Autorität, man könnte es auch die ethische Autorität nennen, über die Vergebung der Sünden. Sehr deutlich verweist Johannes 20,23 auf einen Gegensatz, das ist ganz eigenwillig formuliert, zwischen dem Festhalten, Greifen, Festhalten der Sünden und dem Erlassen. Die Autorität über was zu erlassen ist und was festgehalten werden muss, nicht erlassen werden kann, wird den Jüngern zugesprochen. Ihr könnt festhalten und könnt Menschen darauf behaften oder ihr könnt ihnen die Sünden vergeben. Am Eingang des Gottesdienstes spreche ich das so lapidar. Als gerufener Diener seiner Kirche erkläre ich euch die Vergebung aller eurer Sünden. Aber hier ist spezifiziert, es geht um eine ethische, um eine rechtliche Kompetenz der Jünger. Wem wir die Sünden anhaften, dem bleiben sie angehaftet oder an dem bleiben sie haften. Es ist Teil des Geheimnisses der Taufe, durch die wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und es ist eine sehr körperliche Bewegung. Jesus haucht den Geist ein in seine Jünger, in uns. Und damit verbunden ist diese ethische Kompetenz. Wir haben einen Teil seiner ethischen Lebensweise, seiner Denkweise, die in diesem Geist in uns überströmt, erhalten. Und genau das ist damit verbunden, dass wir ethisch richtig urteilen können. Nichts anderes ist gemeint. Dass wir zwischen Gut und Böse in Jesu Sinn unterscheiden können. Deshalb hat er uns seinen Geist gegeben. Es wird an Ihnen und an mir sein, der Geschichte des auferstandenen Christus und seiner Auferstehung in diesem Sinn Leben zu verleihen. in ethischen Konflikten eine Position anzunehmen, die Jesu Lehre entspricht. Wir haben seinen Geist eingeatmet, wir sind seine Stellvertreter. Es ist an uns als Jüngerinnen und Jünger Jesu zu sagen, mein Herr und mein Gott. Und dies auch auszubuchstabieren im Einzelnen, in unserem Leben, in vielen Konflikten, die wir erlebt haben. Es ist an Ihnen und an mir, Christus zu leben, unseren Glauben an den Auferstandenen, Unsichtbaren, dennoch wirkmächtig zu machen in unserer Welt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht wir, wer dann? Wir alle geben unsere Antworten auf diese Frage. Ob wir bestehen oder ob wir untreu sind, wir werden diese Antworten mit unserem Leben geben. Amen.